gekommen sind. Wir waren vorhin noch in Zürich, haben da einen Kaffee getrunken und sind dann hierher gekommen, dachten, wir essen hier Mittag. Das ist nicht Spaß, wir waren tatsächlich in Zürich zum Abschluss für die EBTC Jahr und hatten über 80 Absolventen, was natürlich ein Segen ist, aber gleichzeitig auch eine Verantwortung. Ich habe viele Männer in meinen verschiedenen Gruppen, Seelsorge 1, Seelsorge 2 und Grundlagenkurs, und hatten viele Gespräche, und da war mir das klar, hey, die müssen auch mal das Thema hören, was Männer liebt eure Frauen, was bedeutet das überhaupt? Und jetzt sagt ihr, okay, jetzt ist die Hälfte der Gruppe, sagt, schaltet ab und sagt, ah, ich muss nur zuhören mit halbem Ohr, denn die Männer sollen das ja machen, die Frauen brauchen da ja nichts machen. Und dann sind da noch viele Männer, die sind noch nicht mal verheiratet und die sagen, ach, das kommt alles noch, dann brauche ich mich überhaupt nicht kümmern. Und vielleicht bin ich noch so jung und sage, Heirat, wann ist denn das? Ja, da muss ich euch sagen, das ist aber eine Predigt, die für alle gedacht sind. Da sind Prinzipien drin, die Prinzipien, die ich hervorheben möchte und die uns Petrus erklären möchte hier in diesem Text, machen deutlich, dass das alle angeht, alle. Erstmal, die Frauen sollen mitschreiben, sollen sich gute Notizen machen, denn sie sollen ja wissen, wie ihr Mann sie behandeln soll. Das ist das Erste. Also, das ist gut. Und dann werde ich nächste Woche fragen, hey, wie geht's? Wie war das? Wie war das letzte Woche? Ich habe die Telefonnummern ja von euch allen vielleicht, euch hoffe ich ja. Dann rufe ich euch an und sage, hier ist Pastor Andresen. Sagt mal, erzählt mal, wie hat euch sich dein Mann verhalten? Also, nicht, dass ihr jetzt kalte Füße kriegt, ihr Männer oder Ehemänner. Aber wirklich, ist es für alle, denn auch wenn ihr noch nicht geheiratet habt und irgendwann die Heirat vor euch steht, dann ist die Frage, wie sollen wir Frauen behandeln? Wie soll ich meine Frau behandeln? Und auch als Kind, ihr seht, wie euer Vater deine Mutter behandelt. Und manchmal, ich bin in einem Familienhaus aufgewachsen, wo meine Eltern nicht gläubig waren. Mein Vater hat meine Mutter schon gut behandelt, aber da waren viele, viele Aspekte, die nicht das reflektiert haben, was Petrus hier sagt. Und ich war sehr froh, als ich damals das Erste, was ich erlebt habe, wo meine Frau, wo wir uns kennengelernt waren, in einer großen Gemeinde, und da war ein Prediger, der hieß Chris Müller, und er hat gesagt, lass ein Mann Mann sein, lass eine Frau Frau sein. Und er hat uns durch diese Texte geleitet und erklärt, was es bedeutet, ein wirklicher Mann zu sein. Und dieser Text soll uns helfen, wirklich zu verstehen, was es bedeutet, ein Mann zu sein, und gleichzeitig auch, was es bedeutet, eine Frau zu sein, weil man muss beides sehen. Und ich möchte einfach nochmal vielleicht uns darauf hinweisen, wie wichtig das ist, dass wir dieses Verständnis haben. Überlegt euch, die Gesellschaft besteht aus Männern und Frauen, Familien, Ehen, und das kleinste Gemeinsame, was in einer Gesellschaft hat, sind die Ehen. Wenn die Ehen nicht funktionieren, funktioniert die Gesellschaft nicht, funktioniert die Gemeinde nicht, dann funktioniert eigentlich gar nichts. Und der Feind macht alles im Moment, um das hinzukriegen. Die Ehen zu zerstören, ein falsches Bild der Frau aufzustellen, was eine Frau sein soll, was eine Mutter sein soll, was eine Ehefrau sein soll, und das falsche Bild eines Ehemanns aufzubauen. Er arbeitet 24 Stunden darauf, 7 Tage die Woche, und versucht das immer hinzukriegen. Und bei vielen hat er Erfolg. Deshalb ist es extrem wichtig, dass wir verstehen, die Ehe ist nicht ein Nebenprodukt. Das ist das Hauptprodukt. Das ist das Wichtigste. Gott sagt, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau die wichtigste Beziehung auf Erden ist, neben natürlich der Beziehung zum Herrn. Und auch alles zur Ehre Gottes soll das geschehen. Wir wissen, es kann auch nur aus Gnade geschehen. Darüber werde ich auch sprechen. Aber der Punkt ist, es gibt nichts Wichtigeres auf Erden als diese Beziehung zwischen Mann und Frau. Es ist nicht für uns nicht optional, Männer, wie wir mit unseren Frauen umgehen und wie wir unsere Ehen leben. Gott will, dass wir unsere Ehen die größte Aufmerksamkeit geben. Wenn wir sprechen von, wer ist mein Nächster? Deine Frau ist definitiv deine Nächste. Deine Frau ist die Nächste. Es ist nicht deine Kinder. Das kann ich sagen, auch wenn ihr mehr Zeit manchmal mit denen verbringt als Mütter oder als Väter. Väter weniger, weil ich habe gehört, Väter verbringen 15 Minuten pro Tag mit ihren Kindern. Durchschnitt. Nicht, dass ihr das wirklich tut. Es ist auch nicht der Fußballfreund, und gerade jetzt, passt auf, das ist nicht das Wichtigste auf Erden, nicht die Studienkollegen, nicht die Geschwister, nicht die Mutter, nicht der Vater, es ist deine Frau, deine Ehefrau. Die Bibel ist da eindeutig. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. 1. Mose 2, Vers 24. Das wird dreimal wiederholt im Neuen Testament. Ist der Vers wichtig? Absolut wichtig. Er ist fundamental wichtig. Wir müssen ihn verstehen. Die primäre Beziehung für uns Männer in dieser Welt ist die mit unserer Ehefrau. Das sagt Gott, der die Ehe geschaffen hat und zu unserem Wohl und zu seiner Ehre. Gott wird geehrt, wenn unsere Ehen funktionieren. Und viel hängt da natürlich von dem Ehemann ab. Tatsache ist eben, dass seit der Schöpfung, das müssen wir auch nicht vergessen, ich habe das schon erwähnt, seit der Schöpfung ist die Ehe unter Attacke. Die ist, wird angegriffen, konstant. Das war das Erste. Die Frau versucht, die Leitung zu übernehmen in der Ehe, was die Bibel sagt im ersten Buch Mose. Sie wird versuchen, den Platz von Mann einzunehmen und der Mann wird nicht in einer liebevollen, zärtlichen Weise seine Frau leiten wollen, sondern er will herrschen. Ich bin das Haupt der Ehe. Ich bin das Haupt. Du musst mir gehorchen. Ich will nicht sagen, dass ihr das sagt, aber das ist manchmal, wie Männer denken. Also, der Kampf im Moment, den wir in der Welt erleben, ist der, was ist überhaupt ein Mann? Was ist überhaupt eine Frau? Die Rolle Mann und Frau. Gott hat den Plan festgelegt, wir haben ihn schon verdreht. Sexualität ist ein anderer Aspekt. Gott hat Mann und Frau geschaffen, füreinander. Wir fangen an mit Homosexualität. Und Genderfrage. Ehe wird geschieden, rechts und links. Eine Ehe war immer gedacht fürs Leben. Und Gott hat es nicht so gewollt. Gott hat von Anfang an gesagt, was Gott zusammenhält oder fügt, das soll der Mensch nicht auseinandernehmen, nicht scheiden. All diese Fragen sind so zentral für uns, denn sie greifen, wie gesagt, den Kern an unseres Glaubens und unserer Gesellschaft. Ich möchte das einfach nur mal sagen, das ist wirklich der Kern unseres Glaubens. Das ist kein Nebenschauplatz, wie viele von uns denken. Natürlich ist das Evangelium die zentrale Botschaft, davon spreche ich nicht. Aber das Ausleben dieser Botschaft muss doch in der Familie zuerst passieren, in der Ehe. Gottesfürchtige Menschen sollten die Ehe an erste Stelle stellen, wenn es um Beziehungen geht. Lasst uns mal auf den Text gucken, was da steht. Ich will nur den Vers 1. Petrus 3, Vers 7 erstmal lesen. Und ich lese ihn aus der Schlachterübersetzung, nachher lese ich ihn aus der Elberfelder-Übersetzung, damit ihr seht, da ist ein Unterschied. Keine Übersetzung ist unbedingt falsch, aber die Elberfelder hat schon einen Tick besser übersetzt oder in einer Art übersetzt, dass die Nuancen der Rolle der Frau oder des Wesens der Frau besser hervorkommen. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau leben, als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit euer Gebet nicht verhindert wird. Das ist, was Petrus sagt. Jemand hat mich gefragt hier aus der Gemeinde, sagte, wie kann es sein, dass 6 Verse verwendet werden von 1. Petrus 3, Vers 1 bis 7, 6 Verse für die Frau verwenden, nur einer für den Mann? Das ist ungerecht. Ja, eigentlich nicht. Es ist gut, dass die so viele Verse für die Frau verwendet haben, weil die Frau hat eine viel schwierigere Rolle als der Mann, indem sie sich dem Mann unterordnen soll. Und ihr kennt Männer. Da muss man viel mehr erklären. Man muss einfach viel mehr erklären. Weil das so, ja, deshalb wird auch in Titus 2 gesagt, die Frauen sollen den Männern beibringen, die älteren Frauen sollen den jüngeren Frauen beibringen, ihre Männer zu lieben. Warum wohl? Weil es nicht natürlich ist, deinen Ehemann einfach so zu lieben. Das ist nicht einfach. wir lachen, ja. Ich weiß, ich kenne mich selber. Also, meine Frau, über 30 Jahre, das ist nicht einfach. Was sagt er hier? Was sagt er hier? Männer gleichermaßen, lebt mit euren Frauen in einsichtiger Weise. Und was er meint, was hier gemeint ist, was Petrus hier meint, ist, behandelt deine Frau als zärtlich als ein schwächeres Gefäß. Behandle deine Frau als ein zärtlich. Petrus betont hier, dass sie schwächer ist. Er sagt hier, wenn ihr genau hinguckt, als ein schwächeres Gefäß. Erstmal sagt er natürlich, ihr Männer ebenso, wohnt bei euren Frauen mit Erkenntnis. Wir sollen sie verstehen, wir sollen sie studieren, wir sollen verstehen, wer sie ist. Wir sollen nicht blind sein, wir sollen wirklich verstehen, was ist der Unterschied zwischen mir und meiner Frau? Was ist der Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau? Jeder weiß das, wenn du beim Fußball zuguckst. Jeder weiß, dass da ein Unterschied ist. Jeder weiß, dass körperlich Verschiedenheiten da sind. Aber davon ist nicht die Rede hier. Es geht ums Weibliche, was ich nachher erklären werde. Und das Weibliche ist nicht das Äußerliche. Schwächer kann auch übersetzt werden, sie ist ohne Kraft, kraftlos, in einer Position der Kraftlosigkeit im Verhältnis zu ihrem Ehemann. Aber das hat nichts damit zu tun, dass sie erniedrigend oder niedriger ist in irgendeiner Weise. Sie ist einfach nicht so kräftig in vielen verschiedenen Arten. Aber dann gleichzeitig, wenn ihr daran denkt, okay, das ist jetzt nicht sehr positiv, also zu sagen, dass die Frau schwächer ist. Wir denken immer schwächer als negativ, aber überlegt noch, wie Gott darüber denkt. Und das ist die Perspektive, die wir haben sollen. Gott hat die Schwächeren ausgesucht, um sie zu segnen, um sie hervorzuheben, nicht die Stärkeren. Die Frau ist die, die gesegnet werden soll. Seht doch eure Berufung, sagt er in 1. Korinther 2, Vers 26 und 28. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da ist nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschande zu machen. Und das Schwache dieser Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschande zu machen. Und das Unedle dieser Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, um das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Das bin ich, das seid ihr, das sind wir Männer, das sind alle. Wir sind das. Wir sind nicht die Großen, die Kräftigen. Und wenn er davon spricht, das ist die Perspektive, die Gott hat auf etwas Schwächeren, wenn er davon spricht. Er spricht nicht auf etwas, was niedriger ist, in keiner Weise. 1. Korinther 12, Vers 22, vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Das sind wir die Schwachen. Jakobus 2, Vers 5, hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass er sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Weitere Stelle, wie Paulus nochmal zu den Korinthern spricht, in 2. Korinther 10, Vers 12, darum habe ich Wohlgefallen an den Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, an Christus, um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist die Perspektive, die Gott hat. Passt auf, dass wir uns nicht verleiten lassen und sagen, hey, die sind schwächer. Nein, das ist nicht der Fall. In Gottes Augen sind das die, die er ausgesucht hat, die er erwählt hat. Und er hat es ja auch so bestimmt. Gott hat Freude daran, die Schwachen zu segnen und sich gerade um die zu kümmern, die weniger ehrbar sind aus der Sicht der Welt, nicht aus der Sicht des Gottes. Wir müssen immer verstehen, das ist das Problem. Manchmal predigen wir hier und versuchen einfach klarzustellen die Dinge, die eigentlich klar sind von der Schrift her. Aber die Welt hat alles umdefiniert. Die hat das umdefiniert. Die hat gesagt, wenn du sagst, dass du schwach bist, dann bist du nichts. Umgekehrt, Gott sagt, wenn du sagst, dass du schwach bist, dann bist du groß. Wenn du deine Macht nicht ausübst, dann bist du was Besonderes. Und sie sagen, wenn du dir eine Macht zeigst, wie wir das jetzt sehen, die ganzen Herrscher dieser Welt, die zentralen Personen dieser Welt, die das ganze Weltgeschehen angeblich wenigstens nach außen bestimmen, sind Herrscher, Machos, Leute, die sagen, wir sind die Besten, wir sind die Stärksten, wir sind die Größten, wir sind die Reichsten, wir sind die Mächtigsten. Und das hat nichts damit zu tun, was Gott denkt. Gottesfürchtige Ehemänner würden genauso handeln, wie Gott handelt, würden auch das Schwache lieben und das unterstützen. Meine Frage an euch Männer ist, tut ihr das? Seid ihr bereit, euch zu erniedrigen und zu sagen, auch wirklich eure Frau mit Zärtlichkeit deshalb zu behandeln, weil sie schwächer ist? Und das nicht als etwas Negatives, sondern etwas, was Gott gewollt hat. Gibt es irgendetwas neben deiner Beziehung und deinem Dienst für den Herrn Jesus Christus und deiner verantwortungsbewussten Arbeit, die mehr Aufmerksamkeit bekommt, mehr Zeit, mehr Geld als deine Ehefrau? Sollte das wirklich sein? Sollen wir das tun? Sollte nicht deine Ehefrau die höchste Aufmerksamkeit bekommen? Zum Verständnis, genauso wenig wie Unterordnung beinhaltet, dass derjenige, der sich unterordnet, unterlegen ist oder minderwertig ist, genauso wenig bedeutet das Wort Schwäche in diesem Kontext, dass die Frau vom Charakter her schwächer ist oder intellektuell schwächer ist. Das stimmt nicht, wenn jemand das so denkt, vielleicht im Hintergrund, ja, sie ist tatsächlich schwächer. Nein, das ist überhaupt nicht gemeint. Ich weiß ganz genau, dass einige Frauen, und meine dazu inbegriffen, in vielen Aspekten mir weit überlegen ist, was das Ausbilden und Weitergeben von Lebensweisheiten sind. In der Erziehung habe ich viel weniger Erfahrung. Und wie wichtig ist das? Das ist die nächste Generation. Oder in vielen Dingen, es kann sein, dass eine Frau viel intellektueller weiter ist und verständnisvoller, einfühlsamer ist und besseren, einfach grundlegender auch, die oft auch sind die Frauen diejenigen, die den Herrn zuerst zum Herrn kommen, in dem Sinne, dass sie wirklich den Herrn suchen. Also, schwächer bedeutet in diesem Kontext nicht, dass die Frau geistlich oder intellektuell minderwertig ist. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Petrus hat uns nicht gesagt, inwiefern die Frau schwächer ist. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und das aus dem Kontext können wir vielleicht, wenn wir das Ganze lesen, den letzten Teil des Kapitel 2 und Anfang Kapitel 3, dann verstehen wir, was er unter schwächer meint. Zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 13, als Bürger müssen wir uns den Regierungen unterordnen und der Könige und Oberhäupter. Also wir müssen uns unterordnen. Alle sind wir schwächer, als Könige und die Regierung und Oberhäupter. Wir müssen uns unterordnen. Das ist auch damit gemeint. In Vers 18, als Sklaven, Hausknechte sollen wir uns unterordnen unter den Herrn und das mit Furcht. Und dann in Vers 3, 1, als Frauen sollen sie sich den Ehemännern unterordnen, als ihre Autorität. Also die Sachen machen deutlich, was hier damit gemeint ist. Also, wenn wir Vers 7 nochmal uns angucken, wir, die Ehemänner, haben die Anweisung von Gott gegeben, dass wir unsere Autorität ausführen sollen über die Frauen, aber in einer Weise, die es die respektvoll und die Ehre gibt. Was Petrus uns Männern sagt, ist, dass wir sehr vorsichtig sein sollen, wie wir unsere Autorität benutzen. Und zwar auf dreifache Weise. Drei Dinge, wo wir Acht haben sollen, wenn wir Autorität ausüben. Folgendermaßen. Wir als Männer sollen die Autorität, wir sollen die nicht ausnutzen und uns über unsere Frauen stellen, weil sie eben das schwächere Gefäß ist. Wir sollen nicht die Position der Stärke ausnutzen, um sie zu erniedrigen. Das wird ganz deutlich. Sondern wir sollen fürsorglich um unsere Frauen kümmern, um ihr Wohlbefinden, auf ihr Wohlbefinden achten, sie lieben, sie schützen, aufopfernd sein und ihr in Gnade begegnen. Das ist das, was Petrus hier erwartet. In alten Zeiten, in alttestamentlichen Zeiten, würde das ein Ritter sein. Ein Ritter war nicht was Negatives, sondern was Positives. Der hat seine Burg oder seine Festung oder sein Land verteidigt und hat die schwächeren Leute, die Mütter und Kinder und Witwen verteidigt und sich um sie gekümmert, für sie gesorgt. Das war das Typische. Es sind nicht die Kreuzritter, die das eigentlich das Richtige vorhatten, aber das falsch gemacht haben. Sie wollten das Gute tun und haben es natürlich total falsch ausgeführt. Aber ein Ritter in der damaligen Zeit hat sich um sein Gut, um sein Land, um sein Besitztum gekümmert und wohlwollend über die Menschen regiert. Und so soll man sich das vorstellen. Männer sollen das auch tun in einer gewissen Weise, dass sie sich um ihre Ehefrauen und Kinder kümmern. Gott hat uns in der Rolle als Ehemänner Autorität gegeben, um unsere Frauen und Kinder zu dienen, nicht zu bedient zu werden, so wie es der Herr selber tat in Markus 10, Vers 45. Männer sollen also dementsprechend einen Aspekt des Dienens haben. Zweitens, Männer, nutzt eure körperliche Überlegenheit nicht aus. Nutzt eure körperliche Überlegenheit nicht aus. Hauptsein des Mannes über eine Frau beinhaltet zum größten Teil, dass sie körperlich auch, dass wir auch körperlich sind, wir auch stärker als Männer. Aber das ist mir jetzt natürlich bewusst, dass das nicht immer zutrifft, okay? Es gibt ja auch sehr starke Frauen, da muss man vorsichtig sein. Und auch Mütter, also die wissen schon, wie man mit einem jemanden umgeht. Und ich habe meinen Töchtern immer von vornherein Selbstverteidigung gelernt. Also das haben, die wissen, die haben mich manchmal aufs Kreuz gelegt. Also passt auf. Ich wollte das nur als Warnung sagen. Nicht das Denken, dass ihr jetzt physisch immer stärker seid. Aber grundsätzlich gesehen, wenn ein Mann will, ist er physisch stärker. Aber wovon die Rede hier ist, wir sollen das eben nicht nutzen. Wir sollen anstattdessen Kavaliere sein. Halt, könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus an ein Haus reingekommen ist und eine Frau hinter ihm und er lässt die Tür ins Schloss fallen? Könnt ihr euch vorstellen, dass er als erstes ins Rettungsboot gegangen ist und die Frauen und Kinder ertrinken lassen? Könnt ihr euch nicht vorstellen, würde er nicht machen. Wir sollen uns als Männer so verhalten, als wir sind die Letzten, die von Bord gehen, wenn das Schiff sinkt. Und die Frauen und Kinder sind im Boot. Wir halten die Tür auf, wir gehen, wir sind Kavaliere, wir kümmern um sie, wir sind immer um das Wohlwollen unserer Frau bemüht. Und das kann schon anfangen als Sohn einer Mutter, kann er schon anfangen, trainiert werden. Das sollte eigentlich unser Prinzip sein, eine Frau so zu behandeln, wie es sich gebührt, nämlich als Kavalier. Wir sollen unsere Macht, unsere körperliche Überlegenheit nicht ausnutzen, um unsere Frau zu unterdrücken. Drittens, Männer, nutzt nicht die emotionelle Sensibilität deiner Frau aus. Nutzt nicht die emotionelle Sensibilität deiner Frau aus. Das habe ich extra so betont, weil Emotionen sind nicht falsch, Sensibilität ist auch nicht falsch und wir freuen uns, dass die Frauen emotionell sensibler sind. Das mögen wir an ihnen. Nicht immer, aber meistens. Aber wenn wir es nicht hätten, wie oft verhalten wir uns Männer wie Elefanten in einem Porzellangeschäft? Die Frauen verstehen, wie man umgehen soll in einer Familie. Wir platzen rein und wir sind die Könige und wir denken, hey, wenn ich zum Haustür reinkomme, alles schreit, juhu, er ist da. Aber in Wirklichkeit ist da so viel passiert und wir sollen reinkommen und da steht über der Tür, hier beginnt mein Dienst. Und daran denken wir gar nicht. Die Frauen sind sensibel und verstehen, wie sie mit den Kindern umgehen, wie sie Gespräche führen können. Sie sehen und erkennen Dinge, wo ich tatsächlich blind bin, wenn meine Frau nicht sagt, ist dir aufgefallen, was du da gerade gemacht hast? Nee, kannst du mir mal erzählen? Und dann, okay, ich rufe gleich wieder an. Oder hast du deine Tochter, hast du gerade verletzt? Und weil ich wirklich wie ein Elefant im Porzellangeschäft war. Und wir wollen diese Sensibilität, die emotionelle Sensibilität, und wir dürfen sie als Männer nicht ausnutzen. Weil jedes Mal, und da gehe ich gleich drauf ein, jedes Mal, wenn wir das tun, wenn wir diese Sensibilität ausnutzen, denn kämpfen wir gegen etwas, was uns Gott gegeben hat, damit wir auch diesen Aspekt des Lebens verstehen und begreifen und sehen. Als Ehemänner behandelt deine Frau rücksichtsvoll, mit Bedacht. Du sollst ihr dienen, sie lieben, sie leiten und dich aufopfernsvoll dich ihr hingeben. Du sollst sie schützen und versorgen, gerade weil sie emotionell schwächer ist. Denn gerade das macht sie so verletzbar als Frau. Und das ist auch, warum in Kolosser 3, Vers 19 Paulus sagt, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Denkt mal nach, was bedeutet hier bitter? Er warnt die Männer, dass wir nicht verbittert sind und irgendwelche Sachen tun, die sie verletzen. Wie sieht das aus, wenn ein Mann bitter ist gegen seine Frau? Er macht ganz komische Bemerkungen, wo er sein Herz gegen seine Frau setzt. Er ist verletzend. Praktisch sieht das so aus. Zum Beispiel, ich einfach nur mal auf den Punkt gebracht, sag nicht zu deiner Frau Schatzi und danach redest du mit ihr, als wenn sie Dreck wäre. Das brauchst du nicht tun. Sag nicht Schatzi, dann sei ehrlich. Woher weißt du, dass du verbittert bist? Wenn du anfängst zu sagen, das hast du letztes Mal schon gesagt. Oder das hast du letztes Mal schon getan. Du fällst dich abwehrend gegenüber sie. Was ist los mit dir? Kannst du das nicht? Hast du etwa schlechte Laune? Oder du befiehlst ihr, sagst, ich bin das Haupt der Familie. Ordne dich endlich mal unter. Ich habe das letzte Wort. Die Frau ist, wie gesagt, emotionell sensibler. Der Ehemann sollte das nicht ausnutzen oder verachten, die Gegensätze, die da sind. Petrus sagt hier, eine Frau ist in einer Position der Schwäche. Petrus sagt uns zwar nicht, auf welche Weise sie schwächer ist, doch aus dem Kontext heraus können wir entnehmen, dass es sich um eine Rolle der Unterordnung dem Ehemann gegenüber handelt, also physisch schwächer ist, emotionell sensibler ist und auch in ihrer Position eben eine der Gefahr der Schwäche ist. Daher, wir sollen als Männer unsere Frauen mit dieser Erkenntnis, mit diesem Verständnis behandeln und sie als kostbaren Schatz behandeln. Okay, was passiert, wenn du deine Frau so behandelst? Ich glaube, sie wird positiv reagieren. Ich glaube schon. Ihr hättet ein viel besseres Leben. Mein Vater hat immer gesagt, wie es in den Wald hinein rufst, so kommt es wieder raus. Genau das, was du tust, wirst du auch ernten. Wenn du aber mit deiner Frau liebevoll bist, die wird auch auf diese Art und Weise antworten, sich auch dich hingeben, was sie sollen. Und das ist nicht etwas, was du nur als Ehefrau lernst, das lernst du schon als junge Frau in einer Familie. Also was sollen wir als Ehemänner tun? Behandelt deine Frau zärtlich wie eine Schwächere. Behandelt deine Frau zärtlich wie eine Schwächere. Zweitens, behandelt deine Frau, als wenn sie zerbrechlich ist wie ein Gefäß. Als wenn sie zerbrechlich ist wie ein Gefäß. Ich muss jetzt aufpassen. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Okay, als wenn sie zerbrechlich ist wie ein Gefäß. Denk dran, sie ist emotionell sensibler. Wenn du Worte benutzt, die sie verletzen, ist das so, wie als wenn du einen Stein gegen einen Porzellankrug, der sie ist, ein sehr kostbarer Porzellankrug, schmeißt. Und sie kriegt Risse, mehr und mehr Risse. Jedes Mal, wenn du irgendwas Bitteres, Übles gegen sie sagst, weil sie sensibler ist, das müssen wir bedenken, wir sollen ja zärtlich sein als Männer. Und wenn jedes Mal, wenn du sagst, es ist wie so ein kleiner Knacks und irgendwann kann sowas auch zerbrechen. Und dann ist das nur die Gnade Gottes, die das wieder zusammenkriegt und flickt. Dann ist nur die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist wie so ein Kleber, den du überall rum, dann ist nachher die Vase nur noch Kleber. Ich will das nur darstellen, warum das so ist, weil manche Männer gehen so mit ihren Frauen um und ich weiß auch in den ersten Jahren meiner Ehe, da habe ich, glaube ich, viel mehr mit solchen Worten rumgeschmissen und mit kleinen Steinen geschmissen, die und Großenstein wahrscheinlich auch, das, an die erinnere ich mich meistens nicht mehr. Aber der Punkt ist, es hat Brüche gegeben und nur die Gnade Gottes hat mich bewahrt davor, dass meine Frau mich noch liebt. Petrus benutzt das Bild eines Gefäßes. Erstmal müssen wir natürlich feststellen, jeder ist von uns in ein Gefäß. Er sagt erst, Gefäß wird gemacht von einem Schöpfer, und der Schöpfer ist Jesus Gott, und Gott hat uns alle gemacht für verschiedene Gefäße, aber deine Frau ist eben ein zerbrechliches Gefäß. Und darum geht das hier. Er sagt, du bist ein zerbrechliches Gefäß, ein schwächeres, zerbrechlich. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die immer wieder von Gefäß sprechen und wie man, was erdene Gefäße, kostbare Gefäße, aber guck auf deine Frau auf etwas sehr Kostbares. Kannst dir vorstellen, dass du eine Ming-Vase einfach mit den Füßen trittst oder mit Stein beschmeißt? Du weißt, dass die ein Vermögen wert ist und dass du kannst es zerstören. Das würdest du niemals machen, aber das ist deine Frau. Tu das nicht. Erstens ist sie ein geschaffenes Wesen von Gott, wie du auch. Sie ist Teil der, wie es heißt, sie ist Teilhaber, sie ist weiblich, sie ist auch Miterbe der Gnade Gottes. Also sie ist genauso wie du ein Wesen. Und hier einfach nur zur Erinnerung, wie wir das sehen sollen, wie wir unsere eigene Stellung sehen sollen, wie wir die Stellung zu einem, warum Paulus oder beziehungsweise warum Petrus in dem Fall von Gefäß spricht. Wie gesagt, es ist von einem Töpfer gemacht. Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Und er hat es zur Ehre gemacht. Er hat es zur Ehre gemacht. Wir sind als solches auch verantwortliche Wesen. Wir sind vor Gott verantwortlich, unsere Frauen zu schützen und sie wie einen Schatz zu behandeln, der von Gott geschaffen ist. Wir wollen in dem Fall auch so mit ihr umgehen, wie Gott sie bestimmt hat. Und das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Ihr wisst auch, dass er keinen Fehler gemacht hat. Gott hat keinen Fehler in der Schöpfung gemacht, von Anfang an. Das ist von Anfang an klar. Und es wird immer wieder, wenn es auf die Rolle der Frau in der Gemeinde, in der Familie, in der Ehe ankommt, da wird immer wieder zurückgeguckt auf das erste Buch Mose. Er hat sie geschaffen, Mann und Frau. Perfekt. In jeder Hinsicht perfekt. Sie ist zerbrechlich, was ich schon gesagt habe, als ein unglaublich sensibles Gefäß. Also, was immer ihr sagt, was aus eurem Mund kommt, lasst das ein Wort der Gnade sein, wie es in Epheser 4, Vers 29 steht. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist. Ihr müsst nicht alles sagen. Ihr müsst nicht alles sagen, damit es den Hörenden Gnade bringt, und die Hörende ist deine Frau. Wie oft habe ich schon bereut, was ich gesagt habe, und wie oft war ich froh, dass ich Dinge nicht gesagt habe. Passt auf, was ihr sagt. Überlegt euch. Nicht, dass ihr nicht sprecht. Und es ist nicht jetzt, ich spreche jetzt nicht davon, dass du deine Frau in ein Regal stellen musst, weil das nur kostbare Vase ist und da einschließen sollst und verglasen sollst und sagst, das ist sie und das ist schön, dann lasse ich sie drin und kümmerst dich nicht mehr drum, dann kann ich sie nicht verletzen, dann passiert nichts. Das ist nicht das meine. Das soll eine aktive Beziehung zwischen dir und deiner Frau sein. Und es soll nicht eine Vase in einem Regal sein, sondern es soll ein Gebrauchsgegenstand sein, mit dem du in liebevoller, zärtlicher Art und Weise umgehst. Sie ist zerbrechlich. Beschütz sie. Schmeiß nicht mit Stein. Jedes Wort, was aus deinem Mund kommt, soll Gnade sein. Drittens, behandle deine Frau als eine weibliche. Als eine weibliche. Und jetzt möchte ich auf den Text zurückgehen, der hier geschrieben ist in der Elberfelder. Und da steht Folgendes: Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß dem Weiblichen ihnen Ehre geben. Dem Weiblichen. Okay, was ist weiblich? Was ist weiblich? Was ist damit gemeint? Offensichtlich ist das nicht das Äußerliche. Das ist das, was er in Vers 3, 1 bis 6 gesagt hat. Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter. Und dann wird davon gesprochen, damit auch wenn dem Wort nicht gehorcht, sie durch den Wandel der Frau ohne Worte gewonnen werden mögen. Also hier geht es mehr darum, was ist weiblich wirklich? Es ist etwas, das wir erkennen, dass unsere Frauen sich nach dem Vorbild, wie zum Beispiel Sarah, verhalten. Das war eine weibliche Frau. Wieso war sie weiblich? Was hat sie so weiblich gemacht? Es wird nichts von Aussehen gesprochen. Es wird gerade dagegen gesprochen, wie sie sich aussieht. Es ist nicht die Kleidung, es ist nicht das Haargeflecht, es ist nicht das Schmuck, der uns so oft als weiblich verkauft wird, sondern es ist ganz hier der innere Mensch, das Innere, das Besondere an den Menschen, was innen ist. Und wie kriegt man das, was innen ist, raus? Indem du mit ihr zärtlich umgehst, Gemeinschaft mit ihr hast. Sie behandelt es wie einen Schatz, nicht wie Dreck. Und das ist auch im Gegensatz zu dem, was ein Mann ist im Grunde genommen. Denn es wird darüber gesprochen, im 5. Buch Mose 22, Vers 5, sagt Gott etwas, was ein Mann sein soll und eine Frau sein soll. Offensichtlich hat er ein Bild, was eine Frau und ein Mann sein soll. Er sagt, es soll nicht Manneszeug auf einer Frau sein und ein Mann soll nicht das Gewand einer Frau anziehen, denn jeder, der dies tut, ist ein Groll für den Herrn, deinen Gott. Was ist also weiblich? Wie gesagt, er sagt, da sind schon klar Verhaltensweisen oder die sehen schon anders aus nach außen und wir wissen das. Aber darum geht es in diesem Text nicht, sondern es geht wirklich um das Innere. Indem sie eure Furcht rein Wandel anschauen haben, deren Schmuck nicht der äußere sei, das Flechten von Haaren und Umhängen von Goldschmuck oder Anziehen von Kleidern. Also er macht hier ganz deutlich, dass es das Innere ist. Und die Männer sollen gewonnen werden durch das weibliche Verhalten ohne Worte, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen, sagt die Schlachterbibel. Also was sollte eigentlich einen Mann faszinieren? Nicht, was in der Stern oder nicht, was in den ganzen Illustrierten steht oder was viele missbrauchen, die Internetseiten, wo irgendwelche Körper abgebildet sind, sondern was soll ein Mann faszinieren an einer Frau? Warum liebt er sie? Weil sie so einen Wandel hat, mit Gottes Wandel hat, der es so ausdrückt, der sie so liebevoll, der sie dazu macht, dass sie sich unterordnet, dass sie ihren Mann sich hingibt. Das ist das, was es ausmachen soll. Eine Frau ist genau dann weiblich, wenn sie Christus folgt, indem sie sich ihren Ehemann unterordnet. Sie gibt dem einen Mann ihr Herz. Wenn sie noch nicht verheiratet, dann wird es diesen Mann geben, dem sie ihrem Herz geben wird. Sie lebt ein Leben in Reinheit, ein Blick auf den Herrn Jesus Christus. Und was ist das Beispiel für die Frau, die hier beschrieben wird, gegeben? In Vers 5 und 6 sagt es, denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzen und sich ihren Männern unterordnen, wie Sarah dem Abraham gehorcht und ihren Herrn nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Eine weibliche Frau imitiert gottesfürchtige Frauen und würden dieses Vorbild sehen, wie Paulus zum Beispiel in Titus das sagt, schreibt er, dass die an älteren Frauen die Vorbilder der jüngeren Frauen sein sollen. Okay. Als Mann generell gesehen sollst du zärtlich mit deiner Frau in einer zärtlichen Weise umgehen. Du sollst verstehen, dass sie ein zerbrechlich ist und du sollst verstehen, was weiblich ist und mit ihr als eine weibliche umgehen. Also als Mann wollen wir unsere Frauen schützen. Verhaltet euch wie Männer. Schützt eure Frauen, das ist deine Aufgabe, die du tun sollst. Schützt deine Frau. Zweitens, als Ehemann sollst du lernen, deine Frau zu schätzen. Nicht nur zu schützen, sondern auch zu schätzen. Und als Frau hast du die Verantwortung, Verantwortung, auch weiblich zu sein. Sei weiblich. Sei das Innere, das, wo du drauf bedacht bist. Und wir generell als Gläubige sollen wir daran erinnert werden, wie Christus dich behandelt hat, so sollen wir auch einander behandeln. Und das bedeutet auch, alle Christen sollen Frauen richtig behandeln. Und alle Männer sollen Frauen Christen richtig behandeln. Okay, was ist jetzt aber das Ziel des Ganzen? Natürlich soll das zur Ehre Gottes geschehen. Aber was steht da noch? Was steht da noch in Vers 7? Ihr Männer, was steht da noch? Dem Weiblichen ihnen Ehre geben als solche, die das auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit euer Gebet nicht verhindert wird. Sie sind euch gleichgestellt in Wertigkeit, Rollen verschieden, Wertigkeit gleich. Galater macht das ganz deutlich im Kontext. Da ist nichts, warum du besser bist. Du hast eine andere Rolle, du hast eine andere Verantwortung und die sollst du ausüben als Mann. Als Frau hast du auch eine andere Rolle. Aber er sagt in den Galaterbrief, sagt er zum Beispiel, da ist nicht Jude, da ist nicht Grieche, da ist nicht Sklaven, nicht frei, da ist nicht Mann, nicht Frau, denn ihr alle seid einer in Christus. So, das ist erstmal klargestellt. Nicht, dass ihr denkt, da ist irgendjemand besser. Also geistlich gesehen sind unsere Frauen gleich vor Gott. Es gibt bei uns im christlichen Glauben keine Hierarchie, wie das in anderen sehen. Nicht wie im Islam, wie anderen buddhistischen oder sonstigen Systemen oder Religionen. Wir als Christen haben eine hohe Sicht von der Frau. Aber warum sollen wir das tun? Warum sind wir dazu aufgefordert? Was soll uns motivieren dafür, dass wir sie so behandeln und ihr die Ehre geben? Was bedeutet das? Wenn ihr das nicht tut, wenn ihr das zum Beispiel nicht, wenn ihr ihr nicht die Ehre gebt, wenn ihr sie nicht so richtig behandelt, sagt er, damit euer Gebet nicht verhindert wird. Mit anderen Worten, mal auf Deutsch übersetzt, ganz einfach gesagt, Gott hört euch nicht. Wenn deine Beziehung zu deiner Frau nicht stimmt, kannst du vergessen, brauchst gar nicht erst mit Gott sprechen, er hört dich nicht. Was ist Beten? Beten ist Sprechen mit Gott. Ihm etwas sagen, mit ihm kommunizieren, mit ihm in Gemeinschaft sein. Er hört das noch nicht mal. Er sagt, nee. Er sagt, euer Gebet, damit euer Gebet nicht verhindert wird, du hast die Perspektive, Gott ist die Ehebeziehung so wichtig, dass er sagt, wenn ihr die nicht wertachtet und schätzt, werdet ihr euch nicht mal hören als Ehemänner. Okay, sagt er, aber Gott hat mich doch gehört und ich habe meine Frau nicht richtig behandelt. Ja, ich meine, ich will jetzt nicht darüber argumentieren. Der Punkt ist, Gott möchte, und Petrus macht den Punkt, dass es so extrem wichtig ist, wenn wir nicht die Beziehung zu unserer Frau als Priorität in unserem Leben sehen, wenn wir verheiratet sind und wenn wir jemals heiraten, dann wird Gott auch nicht dein Gebet hören. Mit anderen Worten, er wird das nicht annehmen, weil er hat dir schon gesagt, dass sie die Priorität ist. Du hast es nicht angenommen. Wenn du weißt, was richtig ist und das nicht tust, dann ist es Sünde und dann wird er dein Gebet nicht erhören. Wenn unsere Beziehung zu unserer Frau nicht in Ordnung ist, dann ist die Beziehung zu Gott auch nicht in Ordnung. Du kannst mit Gott sprechen, aber er hört dich nicht. Er hört dein Gebet nicht. Alles, was er hört, das geht bis zur Decke und kommt wieder zurück. Bleibt alles oben hängen. Wie sollen wir als Ehemänner und Ehefrauen unsere Ehefrauen behandeln? In einer Art und Weise, wie es dem Willen Gottes entspricht. So sollen wir sie behandeln. Ich möchte euch noch ganz zuletzt drei Sachen einfach sagen. Ganz einfach. Und das ist wirklich, ich habe mir gesagt, warum ist das so wichtig, dass wir diese Predigt oder dass wir uns damit beschäftigen als Männer. Weil ich habe, glaube ich, mit 15 Männern gesprochen, verschiedene Situationen. In meiner Gruppe biblischer Seelsorge waren 6 Männer. Und alle 6 Männer sind verheiratet, jung verheiratet. Haben alle Kinder gehabt in den letzten 3 Monaten. Also, die kamen jetzt zum Abschluss, 3 von denen hatten ihre Kinder auf dem Arm. Und ich habe die gefragt, ja, wie geht's euch denn? Oh, mir geht's gut. Und wie geht's eurer Frau? Oh, weiß ich nicht. Ob die durch den, wie oft kommt denn, wann geht sie denn ins Bett? Wie oft kommt denn das Kind in der Nacht? Der eine konnte das sagen, er sagte, wahrscheinlich zweimal. Und sie sagte, dann kümmere dich darum, dass du es schaffst, dass sie wirklich nur einmal das Kind kommt, also dass es wirklich nur einmal aufwacht in der Nacht. Was hat das damit zu tun, dass du deine Frau als ein schwächeres Gefäß behandelst? Alles. Es hat alles damit zu tun. Die meisten jungen Ehemänner verstehen nicht, dass die Frauen unglaubliche Strapazen durchmachen, wenn sie das erste Kind haben. Weil Schlaf, Essen, all das ist durcheinander. Und der Mann kommt nachher nach Hause nach 8 bis 10 Stunden und sagt, oh, ich bin endlich froh, jetzt kann ich mich ausruhen. Dein Tag war ja so einfach. Ich ruhe mich aus, setze mich in den Sessel und dann hast du Zeit für mich. Und sie sagt, ich war seit um 2 Uhr wach, habe kaum richtig geschlafen, habe kaum richtig gegessen. Ich bin erschöpft. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Und der Mann, der weiß überhaupt nichts davon. Warum? Weil wir diese Dinge nicht sehen und erkennen und wie wichtig das ist, dass wir ein Team sind. Ein Team sind. Also, kenn deine Frau, sei ein Student von ihr, weiß, wer sie ist, weiß, was sie braucht, weiß, wie sie leben, was sie braucht, um gut zu leben, und studier Gottes Wort. Gib deiner Frau die Ehre, die ihr gebührt. Behandle sie als ein schwächeres, zerbrechliches und weibliches, kostbares Gefäß. Sei dir bewusst, dass deine Beziehung mit Gott nicht in Ordnung ist, wenn du diese Prinzipien der Beziehung zu deiner Frau nicht berücksichtigst. Okay, lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken für deine Güte und deine Geduld mit uns. Du bist ein liebender Vater, du weißt ganz genau, was wir brauchen, auch als Männer. Manchmal brauchen wir einen Schlag auf den Hinterkopf, manchmal brauchen wir wirklich einfach nur ein bisschen Erinnerung daran, dass wir neben uns ein kostbares Gefäß haben. Dass wir als einen Schatz behandeln sollen. Und Herr, gib uns Weisheit, dass wir das Wort Gottes nicht nur lesen, sondern verinnerlichen und das auch leben. Danke für deine Güte. Amen.